SWR 2 Forum.
AKK gibt auf, wohin treibt die CDU? Das Thema heute im SWR 2 Forum mit Gregor Papscher, Mikrofon. Thüringen, das neue Schreckgespenst der deutschen Politik. Erst zwingt es den FDP-Chef Christian Lindner in die Vertrauensfrage und jetzt bringt das kleine Bundesland sogar die mächtige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zu Fall. Thüringen stellt im wahrsten Sinne die Gretchenfrage. Wie haltet ihr es mit rechts, mit links, mit der Demokratie? AKK scheint an der Beantwortung dieser Frage gescheitert zu sein. Sie will als Parteichefin zurück und als Kanzlerkandidatin gar nicht erst antreten. Aber wer hat jetzt die Antworten in der CDU? Welchen Kurs soll die Partei einschlagen? Und wer kandidiert für die Kanzlerschaft? Fragen über Fragen am heutigen Tag, der die CDU in einen selten heftigen Sturm schickt. Und der heißt nicht Sabine. Es diskutieren der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke von der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Der Historiker Professor Dr. Paul Neute von der Freien Universität Berlin und der Journalist Christoph Schwennicke vom Magazin Cicero. Herr Schwennicke, AKK gibt auf. Wie sehr hat Sie das überrascht?
Ich gebe zu, das hat mich heute Morgen überrascht, wie viele, glaube ich. Ich glaube, selbst die Bundeskanzlerin wurde heute Morgen überrascht, als ihre Parteichefin ihr das kurz vor den Gremien persönlich mitgeteilt hat. Allerdings gab es natürlich Hinweise. Sie hat ohnehin eine schwierige Position angetreten. Wir werden darauf zu sprechen kommen, indem sie den Parteivorsitz übernommen hat, aber die Kanzlerin eben nach wie vor Angela Merkel blieb. Und sie hat in letzter Zeit einfach erkennen müssen, dass ihre Autorität nicht hinreicht. Sie war nach Erfurt gefahren, um Herrn Moring dazu zu bewegen, doch zurückzutreten und wollte eigentlich auch Neuwahlen dort bei der CDU in Thüringen durchsetzen. Das ist ihr nicht gelungen oder jedenfalls das Plädoyer für Neuwahlen. Da merkte man schon, dass ihre Kraft nicht weit reicht. Und beim Koalitionsausschuss am Samstag wurde dann noch ihr Vorschlag kassiert, dass SPD und Grüne doch auch jemanden aufstellen sollten in Thüringen. Also es gab schon Anzeichen dafür, die sie bestimmt auch selbst gesehen hat, dass ihre Autorität schlicht weg war.
Ganz kurz noch, würden Sie als journalistischer Beobachter sagen, der angekündigte Rücktritt ist jetzt eine zwingende Folge aus dem Thüringen-Debakel?
Nein, das wäre keine zwingende Folge gewesen, wenn sie A, dafür gesorgt hätte, dass es dazu gar nicht gekommen wäre und wenn sie B, hinterher die Kraft und Stärke gezeigt hätte, dass dann auch ihre Überzeugungen und ihre Forderungen durchgesetzt werden. Das war aber nicht der Fall. Und sie musste dann erleben, offensichtlich auch nochmal bei einem Abendessen mit ihren Stellvertretern, dass sie den Rückhalt in der Partei nicht mehr hat.
Albrecht von Lucke, wie viel persönlicher Frust ist bei AKKs Entscheidung mit dem Spiel? Ich dachte heute bei ihrem Pressestatement, sie wirkt emotional irgendwie unbeteiligt. Wie war ihr Eindruck?
Ja, erstaunlich gefasst und durchaus beeindruckend. Das muss ich auch sagen. Ich würde auch deswegen nicht von Frust sprechen. Ich würde es vielleicht in dem Begriff der Einsicht in die Notwendigkeit fassen. Das war letztlich aber keinesfalls zwingend. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen. Es war nicht zwingend. Sie hätte weit, weit länger es hinhalten können. Aber es war ganz klar, ich glaube tatsächlich, mit dem Scheitern von Thüringen war es so etwas wie der Sargnagel in das Einsehen oder in den Sargnagel für das Scheitern an der Kanzlerkandidatur. Und damit war natürlich klar, dass wenn sie die Kanzlerkandidatur nicht anstreben kann, auch der Parteivorsitz auf absehbare Zeit ihr würde genommen werden. Das war klar und insofern Einsicht in Notwendigkeit. Und man muss eines sagen, es ist eine Kombination, so würde ich es zusammenfassen, von Fehlern und Feinden gewesen. Denn das große Problem war, sie hat in der Tat die großen Erwartungen sehr schnell enttäuscht. Sie hat sehr, sehr schnell viele, viele Fehler gemacht. Beginnen, das ist ja manchmal alles gar nicht lange her. Es scheint aber wahnsinnig lange zurückzulegen. Beginnend mit den Karnevalsauftritten von vor einem Jahr. Riso und all die Sachen, die sich summiert haben. Aber sie hat natürlich ungemein darunter gelitten, dass die rechte Fraktion in der CDU, die Werteunion, aber auch weiter Merz als die Projektionsfläche, übrigens auch unterstützt von einer Zahl von Zeitschriften und vor allem Zeitungen, es nie akzeptiert haben, dass sie Kanzlerkandidatin ersten Zugriffs hätte sein können. Es blieb also diese Frage offen und das war eine so große Hypothek, dass am Schluss diese Einsicht die Notwendigkeit folgte. Ich werde Kanzlerkandidatin nicht sein können, also bin ich konsequent und das fand ich durchaus sehr beeindruckend, auch im Dienste an der Partei. Das hat sie durchgehalten. So wie sie angetreten ist, gibt sie im Dienste der Partei dieses Amt auf und eröffnet der CDU einen neuen Anfang.
So, Paul Neute, ich will mal gleich den Historiker fragen. Rücktrittsankündigung, Verzicht auf die Kanzlerkandidatur. Haben Sie die CDU in ihrer langen Geschichte jemals so orientierungs- und führungslos erlebt. Davon kann man ja seit heute irgendwie sprechen.
Ja, ich bin ja nicht alt genug, um die Anfänge der CDU miterlebt zu haben, Adenauer. Aber dann bei Kohl fing es dann schon an. Naja, ich würde sagen, in mancher Hinsicht ist diese Situation gar nicht so untypisch und auch gar nicht so unerwartbar für das Zurechtruckeln einer solchen großen Volkspartei nach immerhin fast zwei Jahrzehnten. Angela Merkel hat 2000 den Parteivorsitz übernommen, nach einer so langen Phase der Dominanz einer Person. Die CDU ist bisher in der Geschichte der Bundesrepublik von immerhin über 70 Jahren durch Konrad Adenauer, durch Helmut Kohl und durch Angela Merkel geprägt gewesen. So, und in diesen Übergängen gab es immer Krisensituationen und da gab es immer Personen, die dann auch erstmal nach dem Erbe gegriffen haben und dann schnell wieder abgemeiert waren. Das war so mit Erhard und Kiesinger und Barzel, also Mitte, Ende der 60er Jahre dauerte das noch viel länger. Aber was uns näher liegt und viele ja noch gut erinnern, ist der Übergangsvorsitzende Schäuble. Also an diese Situation mit dem Zweijahres-Interim von Schäuble erinnert diese Situation jetzt durchaus. Damals wusste man ja auch nicht, dass das Mädchen, Kohls Mädchen, das Schäuble dann stürzte und sich von Kohl abnabelte, dann eine so lange Phase der stabilen Herrschaft über die Partei und über das Land dann antreten würde. Also insofern eine ganz charakteristische Situation. Jetzt ruckelt sich etwas zurecht und mit Verlaub, die SPD soll sich mal noch etwas bedeckt halten. Die haben seit mehr als drei Jahrzehnten ihre sozusagen stabile Führungssituation nicht im Griff. Im Moment kann man bei der CDU noch sagen, dass das zu den Nachwehen sozusagen des Ausgangs aus der Ära Merkel in mancher Hinsicht dazugehört. Ja.
Ich würde ohnehin sagen, sie ist jetzt die Leidtragende des Erbes von Angela Merkel, denn die Zerrissenheit, auf die Herr von Lucke vorhin hingewiesen hat, innerhalb der CDU, ist die unmittelbare Folge der Politik und auch der Programmatik von Angela Merkel. Sie haben zwei Flügel, die sich spinnefeind sind. Man muss das so sagen. Von Union ist die CDU, und das Wort trägt sie ja einen Namen im Moment, weit entfernt. Das hat man einige Zeit kaschiert und zugekleistert und überdeckt und mit vogelwilden Koalitionen, hätte ich jetzt fast gesagt, auch noch versucht zu kaschieren. Aber es ist klar, die AfD ist auf die Art und Weise stark geworden und die CDU schwach und in sich uneins. Und Frau Kramp-Karrenbauer hat mit diesen Folgen als Parteivorsitzende zu kämpfen und konnte sie in dieser schnellen Zeit nicht überwinden. Wir müssen uns ja auch erinnern, alle haben, als sie es damals in Hamburg wurde, bei diesem Parteitag, wo sie sich gegen zwei Gegenkandidaten durchgesetzt hat, Dezember 2018, haben alle, die ein bisschen was von Politik verstehen, gesagt, sie wird ein gutes Jahr haben, sich zu bewähren, denn da lagen einige Landtagswahlen auf der Strecke und die Europawahl auch. Sie hat es nicht vermocht, sich die nötige Beinfreiheit von der Kanzlerin zu verschaffen. Herr Nolte hat auf die Parallele Schäuble hingewiesen, die ist, finde ich, wirklich also augenfällig. Jetzt wollen wir sehen, ob der Nachfolger oder die Nachfolgerin eine längere Zeit beschieden sich. Wir kommen ja später zu den Personen wahrscheinlich. Ich fand vorhin, als in den Nachrichten gesagt wurde, Frau Kramp-Karrenbauer habe gesagt, sie sei hätte jetzt die Einsicht bekommen, Kanzlerschaft und Parteivorsitz gehöre in eine Hand. Demnach kann es im Moment ja dann eigentlich nur eine wieder werden.
Ja, jedenfalls ist Angela Merkel wieder auf überraschende Weise geschäftsführende Parteivorsitzende geworden. Das hat sie ja in der Krise der letzten Tage in Thüringen schon angedeutet. Ihr Machtwort hat dann gezogen, auch für die Partei, nicht nur für das Land. Und trotzdem ist sie ja nicht die Gewinnerin, sondern auch stark beschädigt. Ich meine schon, dass die Kanzlerin sich fragen lassen muss, welchen Fehler sie gemacht hat, dann ihre designierte Nachfolgerin und wie das CDU-logisch dann eben so ist oder unionslogisch, nicht nur im Parteivorsitz, sondern im Kanzleramt da nicht etwas früher ranzulassen. Ich muss sagen, ich habe mich etwas getäuscht in meiner Einschätzung, dass Angela Merkel nicht den Fehler Kohls machen würde, in der vierten Legislaturperiode bis zum Ende durchzuziehen. Ich habe ihr sozusagen die Physiker-Rationalität auch an dieser Stelle unterstellt und vermutet, dass ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr, spätestens im letzten Herbst, in der Mitte der Legislaturperiode, wir eine Nachricht, so wie heute, bekommen hätten. Die Kanzlerin legt das Amt nieder. Annegret Kramp-Karrenbauer ist die Nachfolgerin als Kanzlerin. Und die SPD hätte dagegen nichts machen können. Die haben doch alles jetzt gefressen, haben sie immer nur gesagt.
Wir haben doch alles gefressen, jetzt auch wieder nach Thüringen.
Warum hätten Sie es machen sollen? Das war doch eine. Wieso hätten Sie die nächste Nachfolgerin sofort wählen sollen? Das war die falsche Rechnung. Diese Überlegung, die Sie jetzt auch nochmal anstellen, dass der Glaube daran.
Amtsbonus sagt man ja
dann. Ja, aber so, warum sollte. Nein, warum sollte hätte die SPD das mitwählen sollen? Das ist doch eine völlig falsche Rechnung gewesen. Dieser Glaube daran, dass Angela Merkel das Amt quasi von Regentschaft wegen abgeben kann und die SPD sich diesen Makel noch gibt, das war natürlich völlig ausgeschlossen. Dann hätten wir Annegret Kramp-Karrenbauer als Kanzlerin jetzt. Das ist natürlich, ist doch ganz klar. Na, sie hat es doch versuchen können. Die SPD hat doch ganz klar gesagt, wir regieren unter Angela Merkel.
Ja, die SPD hat doch so vieles gesagt, Herr von Lucke.
Ja,
wir
haben doch trotzdem erneute, Kreide gefressen. Sie hätten doch, ja, das ist doch jetzt, also haben Sie während der ganzen Zeit den Eindruck gehabt, dass die Bereitschaft, was hätte das strategische Kalkül der SPD sein sollen? Dann frage ich es rational zurück. Was hätte das strategische Kalkül der SPD sein sollen? In einer historisch einmaligen Situation, dass die CDU nämlich nicht mit einem Kanzler mit Amtsbonus in die nächste Wahl geht, sondern genauso mit einer Kandidatin oder einem Kandidaten, der nicht den Benefit hat, dass er aus dem Amt kommt. Was hätte die SPD veranlassen sollen, diesem Kandidaten bereits zuvor ins Amt zu verhelfen?
Ganz einfach, die Angst vor Neuwahlen.
Die Angst vor Neuwahlen hat sie doch jetzt, die hat sie doch sowieso, das ist doch abwegig.
Darf ich mal konkret fragen?
Das heißt, das war ein Teil des Problems. Annegret, das muss man deutlich sagen, Annegret Kramp-Karrenbauer hatte das große Problem, dass sie es auf die Machtprobe in den eigenen Reihen wegen der SPD, die nicht zugestimmt hätte, hätte ankommen lassen können. Sie hatte ja Zeiten, in denen der Widerwille gegen Angela Merkel in den eigenen Reihen ziemlich groß war. Da gab es ja die Überlegung, ich erinnere an den Anfang, wo die Frage war, wir können uns daran erinnern, da war ständig die Frage, beruft sie jetzt die CDU ein, das Präsidium, den Vorstand und versucht sie es zu drehen dergestalt, dass sie sich selber in Position bringt. Ich gebe Ihnen ja recht, das wäre ja für sie ein enormes Plus gewesen, aber sie wusste insgeheim immer, das wird auch an der SPD scheitern. Insofern glaube ich, diese Rechnung hat man oft ohne den Wirt gemacht und das ist ja auch das völlig Neue. Wir treten jetzt, es ist wirklich eine ironische Doppelzäsur, wir treten in Kürze mit einem angehenden Kanzlerkandidaten, es wird ja wohl ein Mann sein, der CDU an, der neben einer Kanzlerin stehen wird. Hochspannend natürlich auch über die Konstellation und die Konflikte, die daraus resultieren können bei jeweiligen Kandidaten. Das ist eine neue Konstellation. Und diese Konstellation, da muss man sogar Kramp-Karrenbauer jetzt sagen, da hat sie den Weg ein Stück weit frei gemacht. Denn sie hebt also, diese fatale Situation, unter der sie selber zu leiden hatte, ständig getrieben von den Merzianern und den wirtschaftsliberalen Kräften, sie hebt sie auf und ermöglicht es jetzt der CDU, eine neue Figur zu installieren, die Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende.
Herr Schwenicke möchte etwas sagen. Ja, ich möchte Ihnen auch gleich eine Frage stellen, um es konkret zu machen. Stand jetzt, Annegret Kramp-Karrenbauer will ja Verteidigungsministerin bleiben, aber die neue Hoffnungsträgerin in der Partei ist ja jetzt schon angeklungen, ist sie ja bestimmt nicht mehr. In einer aktuellen Umfrage für die Bild am Sonntag sagen, glaube ich, 72% der Befragten, AKK ist eine Fehlbesetzung. Ist ihr Weg in der CDU jetzt zu Ende?
Ja, ich fand, das hat man heute in dem Statement von ihr auch rausgehört, dass sie diese Zeit als Ministerin noch mitnimmt und auch dort noch bleiben wird. Aber sie machte nicht den Eindruck, als würde sie darüber hinaus noch große Ambitionen haben. Also das war eher pflichtbewusst. Den Soldatinnen und Soldaten hat sie zweimal gesagt gegenüber, aber nicht wirklich mit einer Ambition verbunden. Das weiß sie selbst. Ich muss ja sagen, das ist vielleicht nicht so en vogue, weil gerade die Bild-Zeitung sich in den letzten Tagen sehr auf Frau Kramp-Karrenbauer eingeschossen hat, die Fehler gemacht hat. Darüber haben wir gesprochen. Es ist vielleicht nicht en vogue, aber mir hat der Mut dieser Frau schon auch imponiert. Natürlich. Also sie hatte einen sehr sicheren Posten als Ministerpräsidentin im Saarland aufgegeben für das Amt der Generalsekretärin, ja, und hat alle Brücken dahinter sich abgerissen, hat da wirklich alles auf eine Karte gesetzt, vielleicht auch ein bisschen zu viel auf Angela Merkel gesetzt. Frau Merkel hat ein sehr utilitaristisches Verständnis von Parteifreunden, also den Nützlichkeitserwägungen unterliegend. Und ich glaube, dass sie sich da zu sehr darauf verlassen hat, dass Frau Merkel dafür sorgen wird, dass der Weg nach vorne vorgezeichnet ist, so wie ihn Herr Nolte vorhin skizziert hat. Also sie weiß, dass ihre politische Karriere zu Ende ist.
Immerhin läuft das doch darauf hinaus, alles, was wir hier sagen? Oder täusche ich mich, dass Annegret Kramp-Karrenbauer eher sozusagen kommunikativ, strategisch gescheitert ist als programmatisch? Sie hat sich vielleicht programmatisch ein bisschen zwischen die Stühle gesetzt auch, aber im Prinzip würde ich doch sagen, hat sie doch auch nicht das ganz Falsche gemacht. Sie hat, aber vielleicht war genau dieser Spagat auch etwas, was die CDU im Moment nicht aushält. Ja, sie will die Linie von Angela Merkel fortsetzen, sendet aber Signale aus, dass die Konservativen und die Wirtschaftsliberalen etwas ernster genommen werden. Ohnehin ist das ja eine etwas andere Aura, die einer westdeutschen Katholikin anhängt als einer ostdeutschen Protestantin. Aber möglicherweise war diese Art der graduellen Verschiebung, sozusagen der Kontinuität mit leichten Konzessionen dann auch nicht genug, um diesem Erneuerungsbegehren oder diesen Konvulsionen in der CDU dann Rechnung zu tragen. Aber ob das umgekehrt deshalb jetzt sozusagen eine konservative Position von Spahn oder eine stark wirtschaftsliberale von Friedrich Merz, die CDU hinter sich einen kann, das ist gleichwohl für mich noch eine ganz offene Frage.
Herr van Lucke, ich habe vorhin nach dem Frustpotenzial, dem möglichen, gefragt. Wenn man vielleicht sieht, die AfD kommt aus dem Feiern ja nicht mehr raus. Nicht? Herr Höcke nimmt mal eben von Erfurt aus eine potenzielle Kanzlerkandidatin aus dem Rennen, oder?
Das war sie meines Erachtens schon zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr. Deswegen würde ich das auch ein bisschen niedrig hängen. Wir müssen aufpassen, dass wir in all der Intonation, in der wir anstimmen, auch heute bei den Pressekonferenzen, es wird ständig von der Brandmauer zur AfD gesprochen. Es ist mittlerweile das eigentliche Phänomen, dass es einer AfD in Thüringen, einem nicht so großen Land, in der Bundesrepublik gelingt, über die Tatsache, dass dort Zustände tatsächlich der Unregierbarkeit existieren. Es gelingt ihr, den Eindruck zu erwecken, sie treibt die gesamten Parteien, die sogenannten, von ihr abfällig genannten Alt- und Systemparteien, vor sich her. Das ist ein ganz fataler Eindruck. Das ist das eigentlich Fatale dieser gegenwärtigen Situation. Und was dazu kommt, natürlich haben wir es in der Tat, wir müssen uns Christian Lindners FDP angucken, ein Vertrauensvotum, eine Vertrauensfrage, die er sich einholt, der er sich stellt. Natürlich ein ungeheurer Ausdruck von Vertrauensverlust. Wir haben die SPD angesprochen, eine total führungslose, in ihrem Führungspersonal angeschlagene, das ist noch gering gesagt, Partei, ehemals Volkspartei bei 13%. Und jetzt eine Union, die auch von einer derartigen Autoritätsschwäche gekennzeichnet ist. Das ist das Problem. Und die AfD kann natürlich damit fröhliche Urstände feiern. Sie hat das schöne Wort von Götz Kubitschek wahrgemacht, dem rechten Vordenker, der so schön sagte, wir müssen nur an einem Stuhl in Thüringen schieben oder sägen und prompt oder sogar einen draufsetzen, hat er, glaube ich, gesagt. Wir setzen mit Kemmerich einen drauf, einen durch uns. Wir halten den Steigbügel, der längst angesägt ist. Kemmerich fällt wieder runter und in Berlin fällt eine ganze Partei, nämlich die CDU, die eigentlich tragende Partei dieser 70 Jahre der Republik um. Das ist schon ein fatales Phänomen und wir müssen aufpassen. Das, glaube ich, ist überhaupt die große Herausforderung, dass wir diese Partei, die in Bundesmitteln nach wie vor nicht mehr als 12-13% erzielt, dass wir sie nicht permanent zu stark machen.
Also ich rechtfertige damit nicht alles, was in Erfurt passiert ist, aber ich gebe trotzdem offen zu, dass ich gar nicht unfroh bin darüber, dass da endlich was explodiert ist, was schon lange vor sich hingärte. Und ich habe auch das ist vielleicht riskant zu sagen, einen gewissen Respekt vor Herrn Kemmerich, der, wenn er richtig gut gewesen wäre, den letzten Schritt noch hätte tun müssen und die Wahl ablehnen müssen. Aber immerhin, er hatte zeigen wollen, dieser Ministerpräsident Bodo Ramelow hat hier in diesem Landtag keine Mehrheit. Den Nachweis hätte er führen können, ohne die Wahl zum Ministerpräsidenten anzunehmen, was er dann getan hat, also mit den Stimmen der AfD. Nur bis dahin bin ich ganz froh, dass dieses Lügengebäude, mit dem die CDU schon sehr lange lebt, in Erfurt schlicht und ergreifend zusammengebrochen ist. Gestern Abend hat Melanie Ammann, die Kollegin des Spiegel bei Anne Will, so schön gesagt, die CDU stehe vor rauchenden Ruinen. Da wusste sie noch gar nicht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer heute dieser Ruine noch ein bisschen was hinzufügt. Jetzt ist sie auf jeden Fall Ehrlichkeit da und Wahrhaftigkeit da. Und vorher hat sich die CDU da was in die Tasche gelogen. Und jetzt muss das ausgetragen werden. Und das muss auch in den neuen Führungspersonen oder der neuen Führungsperson dann austariert werden. Lange Jahre wurde das wirklich verschleppt und negiert. Da ist ein tiefer Riss da. Dagegen würde ich sagen, ist der Riss, den Gerhard Schröder in der SPD hergestellt hat, also mindestens nicht größer als der, den Angela Merkel in der CDU hergestellt hat.
Ja, das ist ja möglich. Nur die Frage ist doch die, wie wir jetzt aus der, beziehungsweise wie die Union aus dieser Krise herauskommt. Sie sagen jetzt wunderbar, dass diese Lebenslüge, ich würde sie übrigens auch so nennen, übrigens auch in der Gleichsetzung, das ist das Fatale, in der Gleichsetzung, so ist es mich faktisch erschienen, von AfD und Linkspartei, der linke Rand entspricht dem rechten, also sind sie beide gleichermaßen gefährlich. Ich hätte aber nicht, glaube ich, von Ihnen gehört, Herr Schwennicke, dass Sie über die Jahre gesagt hätten, das, was Daniel Günther bereits vor Jahren gesagt hat, ist der richtige Weg. Dann nämlich deutlich zu sagen, es ist tatsächlich ein gewaltiger Unterschied, ob eine Linkspartei, deren Geschichte als vormals SED, später PDS, man durchaus kritisch sehen kann, aber die mit Podo Ramelow nichts anderes hingestellt hat als einen, eher ich sage sogar mäßig sozialdemokratischen Politiker mit christlichem Antlitz, der geht mehr in die Kirche als viele der CDU. Das heißt, das ist ein fundamentaler Unterschied verglichen mit einer AfD, die nun gerade, wie wir es in Thüringen erlebt haben, explizit rechtsradikal geworden ist. Das ist das Problem. Es hat doch über Jahre auch seitens der begleitenden kritischen Klasse keine harte Kritik an diesem Kurs der CDU gegeben, der da lautete, hier ist ein gleichermaßen eine Abgrenzungsnotwendigkeit von Linkspartei und AfD. Da liegt der Hase im Pfeffer und das muss natürlich die CDU klären. Und ich bin schon der Meinung, dass es die Notwendigkeit beinhaltet, damit Unregierbarkeiten nicht in Zukunft häufiger auftreten, dass sie sich klar dazu verhalten muss.
Aber das ist doch nicht die Hauptklärung, Herr Lucke. Naja, die Hauptklärung besteht doch nicht darin, wie hältst du es mit der Linken? Ich gebe Ihnen ja recht. Natürlich macht es einen Unterschied, die Linke und die AfD, zumal wenn man die Entwicklungen sich anschaut. Also die Linke, da kann man jetzt immer noch sagen, die kommt aus der SED und so weiter, aber sie hat natürlich in den letzten Jahrzehnten eine sehr positive Entwicklung genommen, wohingegen die AfD in den letzten Jahren eine ziemlich schreckliche Entwicklung genommen hat. Und in den beiden Figuren Ramelow und Höcke manifestieren sich diese beiden Entwicklungen auch nochmal aufs Extremste. Aber die Zerrissenheit, die ich meine innerhalb der CDU, die beschränkt sich nicht darauf, wie hältst du es mit der Linken in Abgrenzung von der AfD, sondern das hat programmatische Gründe, das hat Gründe darin, dass sich viele der Wählerinnen und Wähler und auch viele der Mitglieder und Mandatsträger der CDU in ihrer eigenen Partei nicht wiederfinden. Das ist das Kernproblem und nicht die Frage, ob sie mit Linken koalieren oder nicht.
Wie sind denn jetzt eigentlich die Kräfteverhältnisse in der Partei, die AKK sozusagen übergibt? Der Vorsitzende der sogenannten Werteunion in der CDU, Alexander Mitsch, hat ihr ja heute quasi zum Rücktritt gratuliert. Sie mache jetzt den Weg frei für eine, Zitat, Lösung, die für die CDU erfolgversprechend ist. AKK selbst sagt, die Werteunion gehöre nicht zum Wertefundament der CDU. Ist sie letztlich an dieser Auseinandersetzung gescheitert und wie sind eigentlich die Kräfteverhältnisse, die Flügel in der Partei jetzt verteilt?
Das ist im Moment tatsächlich noch schwer zu sagen. Man kann da auch verschiedene Positionen drauf haben. Ich glaube, Herr Schwennecke, dass der Riss in der SPD, der sozusagen Agenda-Riss in der SPD tatsächlich tiefer geht als das, was wir in der CDU sehen. Aber klar, es gibt diese Differenz und es wird sich jetzt erst in den nächsten Wochen rausstellen, wie tief der ist. Ich habe eher den Eindruck, dass es eine größere Mehrheit auch in der CDU, in der Partei, erst recht natürlich. Schon auch ein Problem der Ebenen, ja, das ist in allen Parteien so, bei den Grünen ja auch. Bei den Grünen ist die Basis auch immer noch linker als die als das pragmatische Führungspersonal und die werden da auch noch ihre Probleme bekommen. Also je höher man nach oben kommt, desto mehr gibt es prinzipielle Einigkeit über die Fortsetzung des Merkel-Kurses und nach meinem Eindruck ist das auch etwas, das insgesamt die Union auch prägt und deswegen ist meine Prognose auch, dass der nächste Kanzlerkandidat und Parteivorsitzende Armin Laschet heißen wird. Aber die CDU muss sich darauf einstellen und da auch Fehler von Angela Merkel korrigieren, dass die Partei ein breiteres Spektrum repräsentiert und dass man mit der Werteunion nicht so umspringen kann. Natürlich gehört die zu der Partei dazu und man muss ihr zumindest das Ohr wieder schenken. Wie viel Stimme man ihr dann gibt, wird sich dann immer noch zeigen. Aber diese Demütigung ja eines konservativen Parteiflügels, die Angela Merkel vollzogen hat, das ist auf jeden Fall ein Fehler gewesen. Nochmal, Annegret Kramp-Karrenbauer hat ja versucht, das zu korrigieren und insoweit sozusagen programmatisch das auch ein Stück weit in die richtige Richtung zu verschieben. Und nach meinem Eindruck wird die CDU auch genau in diese Richtung auch weitergehen können. Dazu gibt es überhaupt keine Alternative. Im Prinzip bleibt sie eine Volkspartei der Mitte, die den Kurs von, das ist auch noch nie in der Geschichte so gewesen, auch der Kurs von Helmut Kohl oder die Innovationen, die Adenauer dem deutschen Konservatismus beschert hat, eine fundamentale Demokratisierung auch, nie in der Geschichte ist das rückgängig gemacht worden. Und jetzt gibt es, wie bei so einem Gummiband, das sich vielleicht so ein bisschen so mitdehnt und zieht, gibt es ein paar Korrekturen, was die Breite des Parteispektrums angeht. Aber die Fortsetzung der, man kann auch sagen, der Kramp-Karrenbauer-Linie, die ist vorgezeichnet und der wird sich auch an Jens Spahn nicht entziehen können.
Es geistert ja diese Zahl rum, nicht? 1 Million, so viel Wählerinnen und Wähler soll die AfD der CDU abgenommen haben, so viel gilt es jetzt zurückzugewinnen, nur wer soll das bewerkstelligen? Lass mal die Katze aus dem Sack, wer übernimmt denn jetzt und wird zur prägenden Figur in der CDU? 4 Kandidaten sind ja jetzt genannt, Friedrich Merz, Jens Spahn, beide haben übrigens schon mal gegen AKK verloren. Dann Armin Laschet, Herr Nolte hat ihn gerade genannt, weil in NRW natürlich mit stärkstem Landesverband. Und dann lauert vielleicht noch in München ein Herr Söder auf die Kanzlerkandidatur. Wer macht's? Ich will jetzt mal wetten an.
Man kann ja die Frage trotzdem noch mal von den Millionen Wählern beantworten. Und denn die Frage halte ich für höchst relevant. Die große Frage ist doch die, und das wird die Frage sein, die entscheidend sein müsste meines Erachtens für die CDU. Was setze ich bei einer ziemlich fraglichen Wette auf den Rückgewinn von 1 Million Wähler in der Mitte aufs Spiel, was ich nämlich verlieren werde, wenn ich einen harten Rechtskurs einschlage? Das ist doch die entscheidende Frage. Ist die CDU wirklich willens? Die SPD würde sich freuen und die Grünen sowieso, das aufzugeben, was der Kramp-Karrenbauer-Merkel-Kurs in der Mitte gewinnen konnte. Das ist eine rein strategische Überlegung, weil ein völlig ungedeckter Check beispielsweise ja von Friedrich Merz ausgestellt wird, der sagt, ich kann die AfD auf einen Schlag um die Hälfte reduzieren. Ein völlig aus der Luft gegriffenes Versprechen, völlig ungedeckt, das ist doch die Grundfrage. Und ich glaube in der Tat, daran wird sich auch die Frage beantworten, wer der Kanzlerkandidat wird. Ich glaube nicht, vor allem ist das auch hängend oder abhängig von dem Weg, der beschritten wird. Heute hat Kramp-Karrenbauer ja etwas sehr Entscheidendes gesagt. Es wird weiter beschritten werden, das ist jedenfalls das Ziel des Weges der Wahl über einen Parteitag. Es wird also nicht eine Rallye der Vorstellung einer Basisdemokratie, einer Urabstimmungskanonade,
und kein
die dann
Pärchen.
Vielleicht den Volkstribun, die dann vielleicht die Chance des Volkstribunes und Helden der Parteibasis Friedrich Merz gewesen sein. Nein, es wird auf dem Wege der stark von Funktionärsstimmen geleiteten Abstimmung über den Kanzlerkandidaten laufen. Und da hat natürlich, ich halte es ohnehin eigentlich eher für ein Duell, was sich abzeichnet, da hat der Kandidat Laschet, denn Spahn ist zu jung und ist auch bisher nicht vermittelbar für die breite Mehrheit. Söder will es meines Erachtens noch überhaupt nicht machen. Wenn ihn der Ruf nicht wahnsinnig ereilt, dann wird er es nicht versuchen aus München, dann wird er froh sein, dass er die Wahl gewinnt. Immer natürlich die nächste bayerische Wahl. Wir werden abwarten übrigens, was er im März für Kommunalwahlergebnisse bezieht. Da wird man drauf gucken. Schon das wird spannend. Aber es wird also insofern ein Duell zwischen Armin Laschet und Friedrich Merz geben, wenn Merz sich überhaupt darauf einlässt. Weil er vielleicht viel klüger ist und sagt, wir werden es, und das wäre wahrscheinlich die allerbeste Lösung für die CDU, wir werden es auf eine klassische Doppelspitze der Art Schröder-Lafontaine abstellen. Laschet gibt mit starker NRW-Basis, er als starker Ministerpräsident, das Pfund als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat, Friedrich Merz an seiner Seite als Superminister mit der harten Kante in Richtung AfD. Das wäre meines Erachtens mit Abstand die stärkste Aufstellung. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Friedrich Merz, der mit seiner narzisstischen, egomanischen Tour ja auch viele in der Partei in den letzten Monaten aufgebracht hat, dass er gar nicht mehr die große Chance sieht, gegen die Parteistrukturen anzugehen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er, nachdem er so groß die letzten Tage ja schon fast vorauseilend gesagt hat, ich werde mich noch mehr für das Land verwenden. Ich wunderte mich, bisher habe ich ihn als Vorsitzender von BlackRock in den letzten Jahren wahrgenommen. Die Abgabe des Amtes als BlackRock-Vorsitzender ist, glaube ich, für Juni terminiert. Es könnte ja sein, dass er diese dienende Funktion jetzt bereit ist, an der Seite von Armin Laschet zu übernehmen. Das wäre meines Erachtens für die CDU die beste Aufstellung.
Also aber Ende 2018 hat er sich ja nicht in die Pflicht nehmen
nicht
lassen.
Mal. Nichts,
ja, er ist,
nichts,
ja,
nichts.
Im Grunde ist er doch der Zauderer. Für mich ist Merz, aber Sie haben es ja im Grunde auch so gesehen, Herr von Lucke, für mich ist Merz in dieser ganzen Debatte ein Zombie. Der schwirrt da rum und hat keine ernsthafte Chance.
Also wenn es normal läuft nach den normalen Regularien innerhalb einer Partei, dann wird es auf Armin Laschet hinauslaufen. Er hat die beste Ausgangsposition durch den starken Landesverband, durch sein Amt als Ministerpräsident. Dadurch, dass er eigentlich eine Art Helmut Kohl von links ist, also so wie Helmut Kohl seinen Norbert Blüm hatte, so hat Herr Laschet, der eher links von Helmut Kohl steht, seinen Herbert Reul, Herbert heißt er, glaube ich, mit Vornamen, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Also er ist da ganz gut austariert aufgestellt. Ich würde gleichwohl nicht sagen, Herr Lucke, dass alles, was nicht die Fortführung der Merkel-CDU ist, automatisch einen harten Rechtskurs bei der CDU bedeuten würde. Da gibt es schon noch ein bisschen Abstufungen. Und ich räume ganz unumwunden ein, ich habe der CDU nichts zu empfehlen. Aber ein Generationswechsel wird natürlich weder von Friedrich Merz, also von dem schon gar nicht, aber auch nicht von Armin Laschet verkörpert. Ich würde mir an der Stelle der CDU doch überlegen, ob Leute wie Jens Spahn, jetzt führe ich ihn eben auf, oder auch Michael Kretschmer, nur um mal die Person zu nennen, der in Sachsen einen wirklichen Bergauf-Wahlkampf gewonnen hat. Der hat eine harte Landtagswahl gehabt, genauso wie Mike Moring, aber mit einem ganz anderen Ergebnis. Und auch so jemand wie Tobias Hans, jetzt zähle ich es einfach mal auf, die da in Frage kommen, der Ministerpräsident aus dem Saarland, ist für meine Begriffe ein nachwachsender Rohstoff der CDU. Ich fände es falsch.
Na, jetzt nennen Sie Daniel Günther absichtlich nicht, oder?
Der ist natürlich auch, ja. Doch, natürlich zählt er auch dazu. Er ist nur in meinen Augen, klar, würde er den Kurs von Merkel nochmal extremer fahren. Und da würde ich sagen, der führt nicht ins Glück für die CDU. Aber natürlich gehört er mit dazu. Letzter Satz. Ob das so kommt, weiß ich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es Armin Laschet wird, ist am größten.
Sie haben doch gerade in der Aufzählung wunderbar demonstriert, dass alle diese Kandidaten, die als Ministerpräsidenten per se qua Hausmacht ein Stück weit vielleicht an die Stärke von Armin Laschet herankommen könnten, alle bisher weder die Erfahrung noch auch qua Alter nicht das Format haben.
Deswegen habe ich ja Jens Spahn auch vorangestellt.
Ja, und Jens Spahn, sage ich Ihnen, da warten wir mal ab, was Jens Spahn noch an Akzeptanzleistungen vollbringen muss, um in der Breite akzeptiert zu werden. Ich sehe übrigens große Schwächen durchaus von Laschet. Ich glaube, Laschet fehlt in der Tat die Hand der Karte Kante. Laschet ist der, man könnte es auch anders formulieren, Johannes Rau ein Stück weit mit christdemokratischem Profil. Stimmt. Das ist zu wenig. Das ist in der Tat zu wenig. Und deswegen, glaube ich, braucht er ein starkes Ergänzungsmittel, wie es Bosbach in seinem NRW-Wahlkampf war. Das ist doch erinnerlich. Wir haben ja damals war Bosbach derjenige, der ihn holte, der ihm den Sheriff markierte. Aber, und den braucht die CDU. Sie braucht natürlich eine klare Ansage, übrigens in Abwehr der AfD, wie aber auch in klarer Besetzung dieser Themen. Also, Law and Order ist für diese CDU, CSU ein ganz, ganz entscheidendes Thema für den nächsten Wahlkampf. Aber trotzdem glaube ich, diese beiden Beispiele, die sie alle brachten, Tobias Hans, ja, bei aller Liebe, nun ist gerade eine Saarländerin gescheitert. Sie wollen den nächsten Nachkömmling, der gerade mit knapp 30 Jahren übrigens ohne jeden Abschluss, bei Kevin Kühnert würden sie die Hände zusammenschlagen, ohne jeden Abschluss ins Amt des Ministerpräsidenten befördert wurde, den wollen sie doch nicht ernsthaft zum Kanzlerkandidaten ausrufen. Und das sieht man daran, es gibt einen einzigen, der in der Regel,
Lucke, würde sagen, wenn ich nur ganz kurz Ihren Redefluss ganz kurz unterbrechen darf, ich habe einfach, weil ich dabei war, die nachwachsende Generation zu benennen, habe ich diese Männer mitgenannt, damit habe ich nicht gesagt, dass Tobias Hans der nächste Kanzlerkandidat der Union
sein wird. Wir reden ja ernsthaft über die Frage,
wer ist versucht auch.
Ja, ist doch gut, deswegen haben wir doch eine schöne, spannende Diskussion.
Herr Leute, im Raum steht ja immer noch diese Zahl, 1 Million. Und vielleicht bleiben wir bei der nochmal. Die Frage ist, was kann da ein Harmonisierer vor dem Herrn, wie Herrn Laschet, bewirken? Also die Frage ist ja, im Moment droht der CDU die doppelte Spaltung. Einmal zwischen linkem und rechtem Flügel, parteiintern, aber dann ja auch noch zwischen West und Ost. Nicht? Also der Osten scheint immer stärker ein politisches Eigenleben zu entwickeln, weg von der Mitte hin zu den Rändern.
Ja, deswegen wäre es vielleicht auch gut, wenn Laschet sich nicht nur einen Merz, sondern vielleicht auch einen Kretschmer oder so auch an die Seite holen würde. Also da muss die CDU schon sehr aufpassen, obwohl Ostbesetzung alleine, siehe Kanzlerin, dann ja auch nicht genügt, um diese Kluft zu überbrücken. Diese 1 Million, das ist ja nun ganz wichtig, das sind ja nicht alles irgendwelche Rechtsradikalen. Und es ist ja nun seit Jahren auch unser Mantra, auch die Führungsfiguren der AfD nicht mit den Wählerinnen und Wählern zu verwechseln. Und die Wählerinnen und Wähler der AfD sind eine sehr gemischte Gruppierung, in der sich Verschiedenes überlappt und ein kleinerer Teil davon in Ostdeutschland mehr, in Thüringen vielleicht nochmal ein paar mehr, ein kleinerer Teil davon ist das, was man jetzt, sagen wir auch mit etwas überzogener Rhetorik, Faschisten oder neonationalsozialistisch nennt. Die meisten sind einfach Leute, die frustriert sind, ja, die einfach frustriert sind von der etablierten Politik, egal ob CDU oder SPD oder wer da oben uns gerade bescheißt, um es mal auf Deutsch zu sagen, diese Denkweise, ja. Insofern ist die größte Herausforderung auch gar nicht eine für die CDU, übrigens genauso wie für die SPD. Meine Güte, wohin ist die denn abgerutscht, ja? Die hatte, teilweise sind auch die gleichen, sind auch die Wähler der SPD, die kleinbürgerlichen und Arbeiterwähler der SPD, die da abhandengekommen sind. Die große Herausforderung ist nicht so sehr, jetzt möglichst rechts zu werden, damit man 1 Million Rechtsradikale oder Rechtsextreme wieder so halbwegs so anbindet, sondern Vertrauen auszustrahlen. Und das ist die eigentliche Frage, kann jemand wie Laschet oder Merz oder wer auch immer, ja, ist das eine so starke Person, die dieses Vertrauen auch konzentriert? Da ist jemand, dem glauben wir wieder. Ja, und der ist eine authentische Persönlichkeit, also eine Person, die... Frau Kramp-Karrenbauer, möge es mir verzeihen, die etwas mehr Führungscharisma auch hat.
Ja, und sehe ich das eigentlich richtig? Die einzige Frau, die da jetzt mitspielen könnte, ist Frau Merkel.
Naja, das ist gut gemeint, natürlich. Das ist, man hätte sich übrigens durchaus ja vorstellen können, dass in einer absoluten Krisensituation die ungeheuren Anerkennungswerte und Zustimmungswerte, die Frau Merkel ja übrigens stärker noch nach ihrem Rücktritt wieder gewonnen hat, dass sie dazu hätten führen können, dass sie doch noch von der Partei hätte überredet werden können. Aber mit diesem Schritt, das ist ja das Interessante, mit diesem Schritt des Wechsels von Annegret Kramp-Karrenbauer zu einem geordneten Übergang, der nicht beispielsweise als Sturzgeburt, weil beispielsweise die SPD gesagt hätte, wir gehen doch in Neuwahlen, ganz schnell hätte stattfinden können, ist natürlich jetzt der Übergang zu einem anderen Kanzlerkandidaten und damit natürlich auch zu einer Nebenfigur, neben Angela Merkel gewählt. Denn das ist natürlich auch eine hochspannende Frage. Wenn es nicht bis zum Winter dieses Jahres gereicht, und ich kann mir das ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass der normale Parteitag Ende Dezember oder Anfang Dezember gehalten wird. Das wären 10 Monate einer Übergangszeit. Das heißt also, ich vermute, dass der Parteitag also spätestens nach dem Sommer, September, oder wann auch immer, August vielleicht zu früh wegen der Ferien, aber es muss spätestens in einem übersehbaren Zeitraum von Stand gehen. Warum nicht sogar vor dem Sommer? Das heißt, eigentlich wahrscheinlich vor dem Sommer, dann ist in dem Augenblick, und das spricht übrigens auch natürlich sehr stark für Armin Laschet, dann ist neben Angela Merkel eine weit stärkere Figur installiert als Annegret Kramp-Karrenbauer. Und deswegen, wir haben ja lustigerweise selbst Herrn Brinkhaus hingehört. Auch ein Mann aus NRW, der eigentlich nicht der klassische Laschet-Mann ist, sondern eigentlich auch eher zu den Konservativen geht. Alle betonen sie, allesamt, auch Altmaier und wie sie alle heißen, wir wollen weiter die Partei der Mitte bleiben. Also man will dem Konflikt, der harten Auseinandersetzung, die sich ja abzeichnen könnte, wenn es Friedrich Merz wird, in seiner besonderen Sympathie zu Angela Merkel, man will auch, glaube ich, dem aus dem Wege gehen. Deswegen ist das auch eine Hypothek für Merz und das spricht auch für Armin Laschet.
Es gibt ja eine neue politische Figur, das ist der Zurückgetretene oder die Zurückgetretene, die oder der trotzdem bleibt. Das haben wir bei Herrn Kemmerich gesehen, da blickt man auch nicht mehr so ganz genau durch, ist er jetzt zurückgetreten oder nicht. Das haben wir bei Mike Moring in Thüringen, in Erfurt so gesehen, als Landesvorsitzender der CDU. Und das haben wir jetzt bei Annegret Kramp-Karrenbauer gesehen. Ich war erstaunt, offen gestanden, als sie dieses Statement gab und sagte, naja, ich bleib's dann jetzt aber irgendwie nochmal. Meines Erachtens müssen da vor allem die Fetzen geflogen sein in dieser stundenlangen Sitzung und man hat sich wenig Gedanken über das operative Wie gemacht, denn wie Herr Lucke gerade sagte, das ist eigentlich ein nicht tragbarer Zustand, als der SPD etwas Ähnliches passierte, nämlich die Vorsitzende abhanden kam, wurden kommissarische Parteivorsitzende eingesetzt. Ob das der Weisheit allerletzter Schluss war, kann man drüber streiten, aber es war natürlich im Prinzip richtig, ja, und vielleicht auch nicht anders möglich. Aber jetzt einfach zu sagen, ich bin's eigentlich nicht mehr, aber bleibe es noch fast ein Jahr, absolut unvorstellbar.
Also das Beispiel der SPD schreckt natürlich eher und vor allen Dingen zeigen ja auch gerade die Ereignisse in Thüringen, gut, bei dem einen ging es um Tage da oder Stunden bei Kemmerich, jetzt haben wir es hier immerhin vielleicht mit Wochen oder Monaten zu tun, aber sicherlich nicht mit einem Jahr. Also jede politische Erfahrung zeigt, dass so etwas nicht beherrschbar ist, dass die Dynamik, wir reden jetzt hier wenige Stunden nach dieser Ankündigung, am Wochenende sieht das schon ganz anders aus. Meine Prognose ist, dass wir auf jeden Fall vor dem Sommer, ich würde sogar eine Flasche Wein darauf verwetten, bis Ostern oder kurz nach Ostern eine Entscheidung sehen werden, wer Parteivorsitzender der CDU ist oder wird. Denn das lässt sich nicht so lange in der Hängepartie halten.
Was wir jetzt noch gar nicht gefragt haben, was aber ziemlich spannend ist, was heißt die gegenwärtige Diskussion in der CDU eigentlich für die Große Koalition?
Ich würde sagen, finde mal das schöne Beispiel passend, die Destabilität oder Instabilität der beiden Parteien. Und jetzt ist die CDU zur instabilen SPD noch hinzugekommen, stabilisiert die Große Koalition. Also wenn man es physikalisch betrachtet, 2 mal Minus macht Plus. Das ist ja die eigentliche Ironie. Wir hatten bisher schon eine schwache, ungemein schwache SPD. Das war ja ein ungeheurer Vorgang an sich. Nach wie vor viel zu wenig thematisiert, dass eine Paarung namens Walter Borjans-Esken eigentlich mit der klaren Absage jedenfalls von Saskia Esken an die Große Koalition danach weitermachte, als wäre nie etwas geschehen und heute mitteilt, wir haben schon den nächsten Koalitionsausschuss geplant, sie hält sich in einer Begeisterung an dieser großen Koalition fest, war übrigens auch ein bemerkenswerter Befund der PK von Walter Borjans und Frau Esken. Frau Esken sagte überhaupt nichts, haben Sie das, weil Sie das andere, das hat nur Walter Borjans gesprochen, vielleicht weil er auch die Schärfe, die Frau Eskens den Gesprächen immer rausnehmen will. Also will sagen, da ist ganz klar, die SPD stabilisiert ob ihrer Schwäche und das gleiche wird meinem Eindruck nach der CDU jetzt widerfahren. Die CDU hat jetzt gegenwärtig ein echtes Problem, aus der großen Koalition rauszugehen, sie hat keinen Kanzlerkandidaten. Damit sind die nächsten Monate der Großen Koalition gesichert. Sie kann gar nicht raus. Und wenn es, wie wir drei anscheinend ja alle annehmen, weil Armin Laschet werden sollte, dann wird er genauso, wie andere übrigens auch, ein großes Interesse daran haben, seine Popularität auf bundespolitischer Ebene zu stärken, sich weit bekannter zu machen. Denn das ist bisher die große Problematik von Armin Laschet. Er ist bisher meines Wissens weder in Nordrhein-Westfalen das absolute Fund. Er ist nicht der Menschenfänger, der er noch werden muss. Er ist auch bisher nicht der, die klare Kante und das gezeigt hat, was er jetzt zum Teil anfängt zu zeigen, auch in Absetzung von AKK. Aber das muss er noch machen. Deswegen bekagt ihm dieses eine Jahr, was er braucht, auch ungemein. Er braucht dieses Jahr zur Profilierung und das wird dem ja noch gar nicht absehbaren zukünftigen SPD-Kanzlerkandidaten, man weiß ja gar nicht, wer es sein sollte, vielleicht wird es dann doch eines Tages Olaf Scholz werden, was ja schon grotesk genug wäre, das wird dem auch bereichern. Also beide Parteien spielen auf Zeit und wenn man sich überlegt, dass irgendwann der Zeitpunkt auch überschritten ist, da man noch guten Gewissens erklären kann, dass man eine große Koalition aufkündigt, glaube ich, dass nach dem Sommer das Thema erledigt ist und dann werden diese beiden Parteien, wenn es nicht einen riesigen Knall gibt, das wäre der einzige GAU, die SPD hatte immer die Chance zu sagen, das hat Kühnert übrigens am Anfang auch mal gesagt, ganz früh, das eigentliche Unvereinbare und dann gehen wir sofort raus, ist die Zusammenarbeit von CDU und AfD. Das haben sie jetzt aber beseitigt, also insofern, oder zumindest versuchen sie es. Das heißt, ich sehe nicht, dass die Koalition schwächer geworden wäre, im Gegenteil, sie ist eher stabiler geworden.
Das liegt vielleicht, das bedeutet, dass die Grünen die Gewinner sind.
Ja, die Grünen, die Gewinner, das ist ja eh die Frage, nicht? Also ganz gleich, wer vielleicht sich für die Kanzlerschaft ins Rennen begibt bei der CDU. Vielleicht geht's nur noch darum, welcher Kandidat, welche Kandidatin als Juniorpartner der Grünen verhilft Robert Habeck besser ins Kanzleramt.
Das sehe ich gar nicht, wenn ich das sage. Ich glaube, dass Robert Habeck noch sehr damit zu kämpfen haben wird. Übrigens auch bei ihm, haben Sie das vielleicht verfolgt, war keinesfalls die Neigung sonderlich groß. Und ich halte das nicht nur aus Neigung, aus Altruismus, dieser großen Koalition ein Ende zu machen. Wenn Robert Habeck, wenn Sie ihn gesehen haben, noch jüngst, einer der Talkshows, ich weiß nicht, ob es Anne Will war, wo er sagte, gar kein Interesse daran, jetzt die große Koalition zu Fall zu bringen, gewissermaßen als Replik auf die AfD, das wäre eine Konzession, da würde nur die AfD stärken. Das war so altruistisch gesprochen, dass man sehr genau auch raushörte, auch mir, Robert Habeck, würde zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht das Beste widerfahren, wenn ich in einen Wahlkampf gehen müsste, der ich auf vielen Bereichen, ob der Innenpolitik, auch der Außenpolitik, allemal nicht so sattelfest bin, wie es eigentlich, und das ist das Entscheidende, eine grüne Partei dann doch noch braucht. Bis wir in Deutschland einen grünen Kandidaten bekommen, meines Erachtens, muss die CDU noch sehr viele Fehler machen. Momentan ist sie auf dem Weg, ihre angestammte Rolle als der Stabilisator dieser Republik zu verlieren. Und das ist die große Krise, in der sie sich befindet. Aber dass man einem Grünen zutraut, nicht nur Außenminister zu werden wie Joschka Fischer, der hatte ja kaum 10% oder gerade mal über 10%, ich glaube in der ersten Wahl noch nicht mal, sondern wirklich das Land zu führen. Ich glaube, das ist ein weit größerer Weg, als wir momentan in der Konjunktur, in dem Begeisterung für die große Welle, grüne Welle annehmen. Wenn es hart auf hart kommt, werden diese Kanzlerkandidaten auf Mark und Nieren geprobt und dann wird es noch sehr viel härter für Robert Habeck werden.
Also Herr von Lucke, so habe ich Sie verstanden, glaubt an die Selbstheilungskräfte der CDU, um der politische Stabilisator der Republik zu bleiben. Was meinen die anderen? Wir sind ja auch bald am Ende der Sendung. So langsam mal die Schlussstatements einholen. Herr Schwenicke, was meinen Sie?
Ich würde einen Zusatz machen. Wenn die CDU in den Umfragen in nächster Zeit rasant runtergeht, was im Bereich des Möglichen liegt, dann könnte in der CDU eine Dynamik einsetzen, die dazu führt, dass namhafte CDU-Politiker Angela Merkel klar machen müssen, dass sie besser von ihrer Kanzlerschaft jetzt lässt, weil es schlecht für die CDU ist, wenn das noch weitergeht. Das müsste dann wahrscheinlich Ralf Brinkhaus zusammen mit Wolfgang Schäuble machen oder so. Aber nur da würde ich eine Möglichkeit sehen, dass es vorher bricht. Und dann stimmt natürlich irgendwann das, was Albrecht Lucke gesagt hat. Irgendwann ist es dann auch schon fast 2021 und dann lohnt sich's auch nicht mehr. Aber wenn die CDU jetzt wirklich rasant runtergeht, was möglich ist, dann könnte dieses Szenario vielleicht eintreten. Wobei die CDU nicht voller Helden ist, die zur Kanzlerin gehen und sagen, Angela, es ist soweit.
Herr Neute.
Ja, ich glaube tatsächlich, insofern hat sich die Kanzlerin selber in ein Dilemma gebracht und auch die Partei in eine Falle gebracht, weil sie diesen Wechsel, diesen möglichen Wechsel Anfang oder in der Mitte der Legislaturperiode nicht vollzogen hat. Und jetzt tickt die Zeit weg und die Handlungsoptionen werden problematisch. Und was ganz wichtig ist, das unterstreicht nochmal, eine schnelle Klärung muss her. Die wird es geben. Die Umfrageergebnisse können gar nicht nach oben gehen, wenn die Situation offen bleibt. Jemand aufs Tapet.
AKK gibt auf, wohin treibt die CDU? Darüber haben wir in diesem SWR2-Forum gesprochen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke von der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik, bei dem Historiker Professor Dr. Paul Nolte von der Freien Universität Berlin und dem Journalisten Christoph Schwennicke vom Magazin Cicero. Ihnen allen danke fürs Zuhören, sagt Gregor Papsch.